ARD.
Cavendish geht jetzt in Führung, aber es ist noch ein weiter Weg. Mark Cavendish führt, hinten gab es auch Stürze. Cavendish, es ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.
Holger Gerska, wie er leibt und lebt, die letzten Meter voller Emotionen und das war und es ist ein historischer Tag für den Radsport. Willkommen in Saint-Vulbas und wir haben heute den 35. Etappensieg für Mark Cavendish erlebt. Er hat Eddie Merckx überflügelt und den alleinigen Rekord bei der Tour de France, was die Etappensiege angeht. Am Mikrofon Michael Antwerpes, bei mir wieder Holger Gerska himself.
Hallo.
Michael Ostermann.
Hallo.
Und Fabian Wegmann.
Hi, Micha.
Freue mich, dass ihr alle dabei seid, denn das müssen wir uns natürlich nochmal auf der Zunge zergehen lassen. Jeder hätte gedacht, naja, gestern Highlight Galibier, heute kommt dieses kleine Kaff Saint-Vulbas. Was erwarten wir hier? Eine langweilige Sprintankunft. Aber nein, wir schreiben Radsportgeschichte. Holger, du bist hoch raus mit der Stimme. Es hat dich gepackt, ne?
Ja, ich ehrlicherweise, deswegen, dass ich das dreimal wiederhole, ich konnte es wirklich nicht glauben. Ich musste wirklich mich überzeugen, das ist das Astana-Trikot mit den Regenbogenstreifen, die haben ja dann so kleine Bänder, weil er auch mal Weltmeister war in Kopenhagen. Das gelingt, konnte man so nicht, also ich nicht begreifen. Und deswegen, also wirklich ein sehr besonderer Moment. Also nicht nur, weil er am ersten Tag so gelitten hat, sondern vor allem, weil er ja letztes Jahr seine Karriere beenden wollte und dann extra nochmal zurückgekommen ist. Und wir haben gesagt, jetzt ist er 39, warum sollte er jetzt das nochmal packen? Zumal ja die Sprinterkonkurrenz hier enorm ist, mit, wie sie alle heißen, ich muss sie gar nicht aufzählen. Und dann gewinnt er das nicht irgendwie, weil es ein glücklicher Umstand war und er der Einzige war, der ankam, sondern er hat sie alle geschlagen. Sie hatten alle die Chance, vielleicht bis auf den gestürzten Mats Pedersen, und der Abstand war eine Radlänge.
Ja, und das ist ordentlich. Fabian, er ist sicherlich nicht der Beste körperlich, aber er ist vielleicht der Cleverste, kann man das so sagen?
Ja, er hatte einfach die Erfahrung. Wir haben Pascal Ackermann vorhin noch gehört. Er ist auch einen sehr guten Sprint gefahren. Er hat ihm im Grunde genommen den Sprint angezogen. Hat gesagt, so viel kann er mir gar nicht zahlen für einen guten Anfahrer. Aber Pascal hat auch gesagt, er merkt, man muss nicht unbedingt der Schnellste sein, sondern man muss gut surfen können im Feld, auch muss sich gut bewegen können. Und das kann Mark Cavendish wie kein anderer sonst. Er hatte keinen richtigen Anfahrer. Markov ist nicht bis 200 Meter vor ihm gewesen, sondern er war mehr oder weniger zum Schluss alleine. Das Team hat frühzeitig auch Verantwortung übernommen, keine Frage. Aber dann ist Mark Cavendish wirklich von hinten durchs Feld, hat sich wieder durchgeschlängelt und da hat er einfach ein Auge für, kam dann mit richtig Schwung, ist innen in der Innenbahn gewesen, hat die beste Linie gehabt, ist dann links rausgezogen und die Geschwindigkeit hat er dann mitgenommen und diese Hochgeschwindigkeits Sprints, die kann er noch. Er ist zwar nicht der explosivste, aber er ist super aerodynamisch. Wenn man ihn sieht von vorne auch, er ist super niedrig, klein und da braucht er nicht diese Megawattzahlen mehr. Er hat einfach das Auge, die Erfahrung und natürlich, die Power hat er immer noch auch in Bahn.
Klein und gedrungen, idealtypisch für einen Sprinter. Michael, hättest du Hand aufs Herz ihm das zugetraut nach dem Sturz letztes Jahr, dass das nochmal kommt?
Also ich war überhaupt überrascht, dass er hier nochmal angetreten ist. Das war das Erste. Aber in dem Moment, als er gesagt hat, ich mache noch ein Jahr, muss man ihm das auch zutrauen. Weil das, was Fabian sagt, ist es halt. Er hat diese Erfahrung, er weiß, wann er wo sein muss. Er hat den Blick für die richtige Lücke, für das richtige Hinterrad. Er hat jetzt mehrfach gesagt, er hat gewartet auf Ackermann, weil er wusste, dass wenn der sich entscheidet, muss ich da dran sein. Das war das Hinterrad, was er wollte. Und darauf hat er gewartet. Das hat er eben gerade nochmal bestätigt. Und das ist die Erfahrung. Und die nimmt ihm keiner. Und ich glaube, er hat sehr, sehr hart gearbeitet. Das hat er auch nochmal gesagt. Also die Entbehrung auch seiner Teamkollegen. Ne? Lange weg sein von der Familie. Wochenlang im Trainingslager, in der Höhe auch er. Der ist die Tour de Suisse gefahren, was nun wirklich kein Sprinterrennen ist als Vorbereitung für die Tour de France. Der hat wirklich hart an sich gearbeitet und insofern war es ihm zuzutrauen. Man muss Mark Cavendish immer einen Sieg zutrauen, wenn er irgendwo sprintet. Das ist viel, viel seltener geworden in den letzten Jahren. Das ist definitiv so. In den letzten beiden Jahren hat er nur sehr wenig gewonnen. Aber offensichtlich zur Tour de France, er liebt dieses Rennen, sagt er.
Das beflügelt dann auch nochmal. Jetzt hören wir uns ihn mal an. Mark Cavendish, der neue Rekordhalter der Etappensiege.
Big gamble come here and try and win.
Als wir zur Tour kamen, haben wir gewettet, zumindest eine Etappe zu gewinnen. Du musst eben alles raushauen, alles wagen. Wir haben es geschafft. Die Tour ist das Größte im Radsport. Meine mentale Stärke hilft, vor allem, wenn man körperlich nicht so gut drauf ist.
Ja, und ich hatte auch Gelegenheit, mit Vino Kurov noch zu sprechen, seinem Teamdirektor. Und der war natürlich auch, der hatte noch die Tränen in den Augen. Das war sehr emotional. Seine Familie war da, Frau, alle Kinder mit auf der Tribüne oder am Siegerpodest, 4 Stück. Also ganz, ganz tolle und intensive Momente. Und ich glaube, das wird er erst morgen so richtig begreifen, was er heute eigentlich geschafft hat. Du nimmst es zwar wahr und du wirst da oben geehrt, aber das muss ja erst mal runtersacken. Holger, Radsport-Historie, so kann man es nennen, ne?
Ja, definitiv. Naja, klar, 35 Tour-Etappensiege, das hat es noch nie gegeben. 111 Jahre gibt es das. Und jetzt, ich habe ehrlich gesagt, ich müsste gar nicht über mich reden, aber die belgischen Kollegen neben mir haben mich direkt angeguckt, hast du alle 35 übertragen? Und ich glaube, nein. Ich war 2012 sehr zeitig schon bei Olympischen Spielen in London. Ich glaube, da hat er in der letzten Woche was gewonnen, aber eine Menge davon. Und habe ihn auch oft so erlebt. Und ich glaube, dass er nicht der Typ ist, der jetzt in diesen Historien denkt, ich bin über Eddy Merckx. Das war sein persönliches Ziel, es sich selbst nochmal zu beweisen, denen zu beweisen, die ihn jetzt sozusagen gefördert und gefordert haben nochmal in diesen Dingen. Auch das Team Astana, wobei bei Vinokurov lassen wir ja den mal lieber beiseite. Und dieser Moment ist, glaube ich, in seiner Welt, er hat gewonnen. Er ist wieder der Beste und das kommt vor. Der ist ja, wir könnten ja Stunden über ihn reden, ne? Aber ich hab ihn ja ganz oft erlebt. Der kann ja alles. Der hat ja die gesamte Bandbreite von dem größten Rüpel des Radsports bis zum liebevollsten, der sich anschließend bei allen entschuldigt. Der Horror schlechthin ist es, wenn man sein Medienberater ist. Ich habe Szenen erlebt in den Jahren. Ich kann mich an, ist lange her, der Vorgänger von Michael Murkoff, als sein Chefanfahrer war Mark Renshaw in Australien, der wurde mal nach Hause geschickt hier von der Tour und anschließend musste Mark Cavendish, der das sowas von gar nicht eingesehen hat, durch die Interviewzone und die damalige Pressesprecherin, damals noch bei Sky, hat auf ihn eingeredet. Mark, listen, niemanden beleidigen, niemanden beschimpfen. Bitte sei brav. Und auch heute hätte man natürlich ihm geraten, wenn er da 2 Minuten erzählt, sollte er alles tun, aber nicht sagen, dass er alles von Vinokurov gelernt hat, weil der weiß, wie man hier Tour de France Etappen gewinnt. Das ist töricht, das kommt in vielen Ländern der Welt nicht gut an. Aber so ist er. Und redet es einfach raus, was ihm gerade durch den Kopf geht. Und deswegen, ich glaube, das zu realisieren, 35 ist eine Zahl, aber er sagt, ich bin wieder hier, ich habe wieder gewonnen und das zählt.
Liebe, so hat er das auch immer angekündigt übrigens. Er hat immer gesagt, mein Job ist es, Radrennen zu gewinnen und darum bin ich hier. Mhm. Die 35, der Rekord ist nicht das, natürlich ist das, kommt das mit dem ersten Sieg hier, kommt der Rekord, aber mein Job ist es, die Basis ist, Radrennen gewinnen, darum sind wir hier, dafür werden wir bezahlt und das ist es, was ich tun will. Und so ist er auf die 35 jetzt gekommen.
Und das ist übrigens der Grund, warum man sich den Tourfunk immer anhören sollte. Diese Storys, die Holger Gerska hier behind the scenes ausplaudert, das ist wirklich spannend.
Und übrigens, darf ich eins noch, weil wir jetzt auch wieder hin und her schwanken, was ich auch schon mehr als, ich weiß nicht, ich glaube 3 oder 4 Mal gemacht habe, wie heißt du, Mark? Cavendish oder Cavendish?
Ja. Und er sagt selber Cavendish, yes, weil er diesen Cavendish britischen Accent drin hat.
Ja, er kommt von der Isle of Man.
Ah ja, of Man. Ne? Isle of Man. But wer es auch sehr genossen hat, ist natürlich der Tourdirektor, ist Christian Prudhomme.
C'était déjà le plus grand sprinter de l'histoire du Tour de France.
Mark ist einfach der größte Sprinter der Tourgeschichte. Das hat er noch einmal bewiesen. Es ist beeindruckend, dass er so lange Zeit so großartig fährt. Jeder ist zufrieden, bestimmt auch Eddy Merckx. Mark hat sich immer entwickelt. Er wollte immer mehr. Er wird immer ein phänomenaler Champion des Radsports sein.
Phänomenal dans le cyclisme.
Richard Virenque war hier, Bernard Hinault im Ziel, seine Familie, wie gesagt. Es ist alles gebührend gefeiert und beobachtet worden von der Weltöffentlichkeit. Ich bin morgen auf die Schlagzeilen der britischen Presse gespannt, wie die das nochmal bewerten. Dann hat es halt nicht gereicht für Pascal Ackermann. Du hast es gerade schon gesagt, er hat vielleicht den besten Anfahrer gegeben, den sich Cavendish hätte wünschen können. Aber was haben die anderen Teams versäumt im Sprint?
Ja, also sie haben sich nicht den Zug nicht richtig aufbauen können. Pascal Ackermann hat sich sehr gut geschlagen, hat sich sehr gut durchlaviniert, hat ordentlich mit den Ellbogen gekämpft. Das war schon sehr stark. Ist meines Erachtens auch richtig zum richtigen Zeitpunkt nach vorne gekommen, denn er war dann in der Innenkurve, ist nah am Gitter gefahren. Das war der kürzeste Weg, den er auch hatte. Leider war dann doch der Wind ein bisschen zu stark auf der Zielgerade, auf den letzten 150 Metern. Deswegen hat es dann nicht gereicht. Aber er hatte sich, sehr, sehr gut, ist auch vom Team, auch Chris Neilands, er hat ihn sehr gut angefahren, hat ihn sehr gut positioniert. Ist jetzt nicht unbedingt der beste Anfahrer, den man so kennt auf dem Planeten, aber der hat es gut hingekriegt. Und die anderen haben sich alle so ein bisschen verloren. Und ich glaube, das ist einfach das Problem auf diesen ganz großen Zielgeraden, auf diesen breiten. Wir hatten einen absoluten Sprint Royal, aber wenn es zu viele Züge gibt, dann funktioniert es auch wieder nicht. Jeder orientiert sich so ein bisschen an den anderen und sie haben sich dann ein bisschen alle verloren.
Aber Pascal,
das war genau das, was ein Cavendish nämlich kann,
ja,
im chaotischen Sprint.
Genau, da zwischendurch sich zu schlängeln. Pascal Ackermann jedenfalls ist nach wie vor top zufrieden, auch wenn er es heute nicht ganz geschafft hat.
Pascal, Sie waren wieder ganz vorne mit dabei. Wie sahen die letzten Meter aus Ihrer Perspektive aus?
Ja, ich glaube, ich war ganz, ganz gut dabei. Es war ein bisschen viel Gegenwind drauf, mit so viel habe ich nicht gerechnet. Und bei einer Tour kann man einfach nicht 250 vor Ziel losfahren, das habe ich heute gemerkt. Und ich bin aber froh über die Beine, die sind da im Sprint, das läuft auch berghoch, passt auch. Also es ist nur eine Frage der Zeit.
Was wissen Sie jetzt über die Beine, über Ihre Schnelligkeit nach dieser Etappe?
Ja, ich glaube, dass ich ganz zufrieden sein kann und dass man nicht der Endschnellste sein muss, um hier Etappen zu gewinnen, einfach weil die vorher so hart gefahren werden und das Finale einfach nur hart ist. Das ist viel über Position und Schwimmen, das kann ich. Und ich freue mich auf die nächsten Tage.
Was hätten Sie anders machen müssen?
Ja, ich hätte, glaube ich, ein bisschen länger warten müssen, aber ich hatte Angst, weil ich rechts innen war, dass die Anfahrer sacken lassen, wenn sie sehen, dass nicht ihr Fahrer drauf ist. Und dann wäre ich wieder gar nicht gesprintet und von daher habe ich gesagt, ich muss jetzt los. Und mit Rückenwind hat es gereicht.
Trotzdem, Sie waren dabei bei einem historischen Radsportmoment. Cavendish hat gewonnen. Hätten Sie ihm das zugetraut? Ich meine, der Mann, der hat ein paar Tage drauf, der wartet auf seinen Sieg, der sieht auch nicht mehr so super durchtrainiert aus wie Sie.
Ja, man muss auch sagen, er hat extrem hart gearbeitet. Ich habe bei der Swiss schon gesagt, ich finde es beeindruckend, wie er sich noch durch die Berge quält. Und er hat es verdient. Heute hat er einen guten Anfahrer gehabt. Ich habe, glaube ich, gesehen, er kam von meinem Hinterrad. So viel Geld kann einem Anfahrer nicht zahlen, dass er den Sieg kriegt.
Es sind Sprintertage. Heute und morgen kommen und kamen die Traktoren der Zielgeraden zu ihrem Recht. Morgen nach Dijon. Das Gelände ist ein bisschen offener. Der Wind könnte eine größere Rolle spielen. Michael, was erwartest du morgen?
Naja, jetzt haben wir ja zwei Sprints gesehen. So, der große Favorit hat noch nicht gewonnen. Jasper Philipsen hat noch nicht gewonnen. Und die werden jetzt nervös. Also die noch nicht gewonnen haben, Ackermann nehme ich da aus, der ist völlig entspannt, glaube ich. Der sieht, dass er da ist, es ist seine erste Tour, der sammelt Erfahrung und ist gut dabei. Aber die anderen werden, glaube ich, jetzt langsam nervös und das wiederum spricht für Cavendish. Mhm. Weil der ja einfach jetzt sozusagen, der hat jetzt diesen Sieg und er kann jetzt ganz entspannt in diese Sprints gehen. Er hat nicht mehr den Druck. Ich kann mir gut vorstellen, dass er noch zwei, drei hier abschießt. Also Holger ist skeptisch, aber die anderen, glaube ich, haben jetzt Druck. Man weiß das ja bei der Tour. Ne? Wenn ein Sprinter mal eine Etappe gewonnen hat, dann kommen die plötzlich in so einen Flow. Und auch das Team glaubt dran, der Mann da hinten am Hinterrad, auf den es ankommt, der kann das, der hat es schon gezeigt. Und dann kommt das ganze Team in so einen Flow und plötzlich gewinnt jemand zwei, drei Sprints hintereinander. Das haben wir bei Philipsen ja auch gesehen im vergangenen Jahr. Also gut möglich.
Morgen jedenfalls 800 Meter lange Gerade in Dijon, mitten in Dijon, Avenue Charles de Gaulle. Und jetzt kommt das Radsport-Lexikon und die Enzyklopädie wieder zu Wort. Holger, 1997, Stichwort Jens Heppner. Was war da los?
Gegen Bart Voskamp. Ich habe ehrlicherweise die Vorschau auf morgen schon produziert und deswegen habe ich es gelesen. Da war ich übrigens noch nicht dabei. 98 war meine erste.
Ah, okay.
Aber ein Kopfgestoße auf der Zielgeraden, wie zwei Stiere, haben sich gar nicht mehr auf das Sprinten konzentriert, sondern eher so, wie man das Gerangel, so wer sich auch für Bahnradsport interessiert, so Kairin-Wettbewerbe, wo man sich dann so in Position bringt. Oder jetzt sage ich es doch einmal, wie heute Fernando Gaviria für Bauhaus hat alt aussehen lassen. Einmal so ein, und das war zu viel und dann hat am Ende der Dritte gewonnen.
Ja, das sehr, sehr selten kommt sowas vor, ne, dass die ersten beiden disqualifiziert werden und sagt, Mensch, komm, der Dritte hat das jetzt gewonnen. Heute schon in einem Monat, wenn wir noch ein bisschen weiter nach vorne schauen, wird es das Straßenrennen geben bei den Olympischen Spielen in Paris. Verliert man ja immer aus den Augen, dass das schon so nah an der Tour de France dran liegt. Und heute kam auch die Nominierung offiziell raus. Nils Pollitt hat sich sehr gefreut für seine Nominierung für das Straßenrennen durch Bundestrainer André Greipel.
Ich freue mich sehr. Es sind meine ersten Olympischen Spiele. In Rio konnte ich dabei sein und Tokio. Und jetzt nach Paris zu reisen, ist natürlich was ganz Besonderes, auch das Land dann dort zu vertreten.
Ja, es ist so die, ja, einfach eine große Chance halt auch für mich, Olympia abzuhaken in meiner Karriere. Ich denke, ich habe schon viel erreicht in meiner Karriere. Aber Olympia als richtiger Sportler gehört das auch so ein bisschen noch mit dazu. Und das ist einfach so ein Karrierepunkt, den ich halt wirklich abhacken möchte. Ja, ich denke gerade dieses Jahr, 280 Kilometer, wir fahren unter mit weniger als 100 Leuten. Das wird ein sehr, sehr spannendes Rennen. Kann auch früh entschieden oder die Entscheidung schon früh fallen. Also wie gesagt, da kann alles passieren. Und gerade als Zweierteam kann man natürlich dann auch viel einfacher vielleicht doch nochmal den Weg nach vorne suchen. Und ich denke, das Rennen wird nach vorne raus dort gehen. Und alle werden auf die großen Nationen gucken. Belgien, Frankreich, Italien, Holland und Dänemark. Und ich denke, da kann man schon vielleicht den einen oder anderen Vorteil dann auch als Zweierteam nutzen. Ja.
Also Nils Politt und Maximilian Schachmann werden starten für Deutschland am 3. August, also genau heute in einem Monat, das Straßenrennen in Paris bei den Spielen. Aber lass uns nochmal vielleicht übermorgen hinausschauen, nämlich auf das Einzelzeitfahren am Freitag, Fabian. Ne? 25,3 Kilometer, man hört, das ist am Anfang leicht ansteigend, also das ist ganz schön kraftraubend. Was bedeutet das für den Kampf ums gelbe Trikot?
Ja gut, ein bisschen Vorsprung hat er ja schon, keine Frage, aber Remco Evenepoel ist ja amtierende Weltmeister, der wird gut drauf sein, gar keine Frage. Ich erwarte keine Riesenabstände, also das wird nicht so sein wie beim letzten Zeitfahren bei der Tour de France, dass Vingegaard mit 1,5 Minuten Vorsprung ankommt. So schwer geht's da nicht berghoch, aber es wird schon ein paar Abstände geben, es wird sich ein bisschen mehr auseinanderziehen dort. Ich erwarte ein sehr gutes Zeitfahren von Vingegaard. Ich glaube, er ist gut drauf. Auch gestern, er hat zwar 35 Sekunden dort verloren, aber das meiste war eigentlich in der Abfahrt. Also wirklich hat er oben nur auf den letzten 800 Meter da 8 Sekunden verloren. Seine Zeit kommt, glaube ich, noch.
Das heißt, die Abstände werden sich womöglich nur ganz geringfügig verändern. Also fürs gelbe Trikot keine Gefahr, es sei denn, Pogacar stürzt.
Ja, vielleicht kann Remco das auch einholen. Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber es wird nicht Minutenabstände geben. Also ja. Davon gehe ich aus. Vielleicht kann Remco das gelbe Trikot übernehmen, aber dann werden es auch nur ein paar Sekunden sein.
Ne, Micha, 45 Sekunden auf 25 Kilometer, das ist ordentlich.
Das wäre schon ordentlich, ja. Aber Remco Evenepoel ist ein fantastisches Zeitfahren bei der Dauphiné gefahren. Und Pogacar hat auch schon Zeitfahren hingelegt, die nicht so überzeugend waren. Das glaube ich jetzt in dem Fall nicht, dass das passieren wird. Aber das könnte spannend werden. Also eine halbe Minute traue ich Remco auf jeden Fall zu. Mal gucken.
Vor allen Dingen ist der heiß wie das belgische Frittenfett, ne? Dass er mal das gelbe Trikot trägt.
Und eine Etappe gewinnt,
absolut, ja. Wir haben in den letzten Tagen natürlich immer wieder auch ein paar E-Mails bekommen, ein paar Zuschauer- und Hörerfragen und eine gewisse Anne, liebe Grüße, sie grüßt uns vom Niederrhein und fragt, das ist vielleicht für dich, Fabi, gibt es die Wertungstrikots für jedes Team mit passendem Sponsor, verschiedene Größen, werden die immer dann fertig gemacht oder bringen das die Teams selber mit?
Sozusagen? Nein, die werden fertig gemacht. Die werden vom Veranstalter gestellt und die Werbung vom Team, die wird jeden Tag drauf gedruckt. Also es gibt hier Druckmaschinen, auch gerade fürs Podium erstmal. Das geht ganz schnell. Da gibt es eine Maschine hinten, da wird der Sponsor das Label draufgelegt und dann gedruckt. Und dann gibt es natürlich für jeden, es gibt dann so ein kleines Säckchen, das wird abends ins Hotel gebracht. Da ist alles drin. Also da ist mittlerweile eine Regenjacke drin, ist Langarmtrikot drin, Armlinge drin, da ist die Hose drin, also das komplette Programm.
Und das Fahrrad wird dann auch nochmal am nächsten Tag in Gelb umgespritzt oder wie?
Na, das hängt dann an den Teams. Ja. Also ob die das machen können, wie auch immer. Manche Teams haben schon ein paar Rahmen mit, die dann glauben, ja, vielleicht hat unser Fahrer die Chance, ins Punktetrikot zu kommen oder ins gelbe Trikot, dann bringen sie den Rahmen schon mal mit, aber auch jetzt nicht in allen Größen. Je größer das Team ist, desto mehr Budget haben sie, desto schneller geht das auch mit dem Rahmen.
Also Anne, du kannst deinem Freund sagen, er liegt nicht richtig, der meint sie nämlich, die Teams würden die Trikots selber mitbringen, so haben wir das auch geklärt. Nein. Holger, 5 Tage erst rum, 5 Etappen, trotzdem finde ich, dass wir bisher großen Sport gesehen haben in jeder Hinsicht. Heute dann noch dieser historische Moment. Eine Mini-Mini-Erstbilanz aus deiner Sicht.
Uns fehlt nur noch Schneefall vom Wetter her. Ja. Wir hatten 10 Grad, wir hatten 36 Grad, wir hatten heute Regen, wir hatten ganz viel Wind. schon während dieser Tour und ich halte sie für deutlich spannender, als man das vielleicht erwartet hatte. Nichts ist entschieden zugunsten von Pogacar. Die Sprints waren oft, dass man gesagt hatte, der wird Erster, Zweiter, Dritter. Wir haben jetzt zwei Sprints mit 6 verschiedenen Leuten auf den ersten 3 Plätzen. Das heißt, selbst wenn es noch 6, 7 Sprints geben sollte, Fabian sagt, es gibt nur noch 2, 3, wir werden es sehen, wird das super spannend sein, auch die Sprints. Das Einzige, was ein bisschen schwer ist, ist momentan, bis es zu den Sprints kommt, die Etappen. Das könnte noch ein bisschen mehr Action geben unterwegs.
Ja, das stimmt. Aber wir freuen uns morgen auf Dijon, wo übrigens gar kein Senf mehr produziert wird. Dieser berühmte Dijon-Senf, den kannst du zwar kaufen, aber produzieren tun sie den nicht mehr da. So ist es auch mal. Das ist, ist nur ein Rezept, ist keine Herkunftsbezeichnung, Dijon-Senf.
Siehst du? Wieder was gelernt.
Der kommt jetzt aus Kanada.
Ja. Werden wir morgen im Vorlauf mal ein bisschen durchprobieren. Verschiedene Schärfe gerade im ersten.
Ab 14:10 Ab 14:10 finde ich gut. Ja. Ne?
Willst du mitprobieren?
Ja, kurz vorher. 14:10 passt. Also 14:05 vielleicht.
Stimmt, du musst ja dann das Mikrofon.
Okay. Und er hat ein Trikot an, das ist was? Senffarben.
Ja. Oder?
Passt.
Ich habe noch so ein ähnliches.
Und wenn wir schon bei Hinweisen sind, morgen 14:10 im ersten. Es gibt von den Kollegen des Westdeutschen Rundfunks den Meinungspodcast Politikum. Warum sage ich das? Weil die heute ein sehr interessantes Thema haben, nämlich Ehrenamt im Sport. Ne? Die EM sorgt ja gerade für Fußballbegeisterung und die Tour natürlich für Radsportbegeisterung. Und vielleicht gibt es ja auch ein paar mehr Anmeldungen in Sportvereinen. Und die klären die Frage, ob die überhaupt darauf vorbereitet sind. Die Strukturen sind nämlich noch so ein bisschen nicht optimal, meinen Experten. Und auf den Ehrenamtlichen ruht zu viel Last. Also vielleicht hört ihr mal rein, Podcast Ehrenamt im Sport, Politikum heißt das ganze Ding. Und auf den gängigen Plattformen kann man das sich anhören. So wie den Tourfunk, der natürlich auch morgen sich aus Dijon melden wird. Wahrscheinlich wieder in dieser Besetzung. Vielleicht kommt auch Florian nochmal dazu.
Ich frage ihn morgen.
Der sicherlich in der Innenstadt gerne noch einen kleinen Imbiss einnimmt. Und dann können wir ihn hier überzeugen, dass er dabei ist. Okay, wir enden und beenden diesen Tourfunk, so wie wir ihn begonnen haben, nämlich mit einer wunderbaren Originalreportage. Und sage Danke an Holger, an Micha, an Fabian. Bis morgen.
Cavendish geht jetzt in Führung, aber es ist noch ein weiter Weg. Mark Cavendish führt, hinten gab es auch Stürze. Cavendish, es ist nicht zu fassen. Es ist nicht zu fassen.
Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux.
Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.